Der Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe, der steht im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3. Timotheus war ja ein wichtiger Mitarbeiter von Paulus und Paulus hat ihm die Verantwortung übertragen für die Gemeinde in Ephesus. Und von späteren Überlieferungen her wissen wir auch, oder ist es sehr wahrscheinlich, dass Timotheus dann später der erste Bischof von Ephesus war. Und in den Briefen, die Paulus ihm geschrieben hat, gibt er ihm Anweisungen für die Gemeindeleitung, für sein Leben und für seinen Dienst. Und damals in Ephesus gab es ein großes Problem vor allem, das war, dass Irrlehrer unterwegs waren, die auch auf Einzelne in der Gemeinde einen großen Einfluss hatten. Und Paulus warnt dann Timotheus und gibt ihm Ratschläge, wie er sich in dieser Situation verhalten soll. Nämlich, dass er sich nicht in endlosen Diskussionen verlieren soll, sondern an der Wahrheit festhalten soll, an Gottes Wort festhalten soll. Und dann schreibt Paulus also in Kapitel 3, ab Vers 14, und ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung, es ist auch da an der Wand. Du jedoch, also du im Gegensatz zu den Irrlehrern, sollst eine Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ja, es ist also ein Geschenk, dass wir die Bibel haben. Gott schenkt uns dadurch so viel. Er schenkt uns zum Beispiel alle Wegweisung, die zur Rettung nötig ist. Und was heißt das jetzt? Was ist zur Rettung nötig? Was ist das? Ja, was ist nötig, damit wir Gott erkennen, damit wir in einer gesunden, vertrauensvollen Beziehung mit ihm leben dürfen und können? Und dafür brauchen wir, dass Gott sich uns offenbart, dass er uns zeigt, wer er ist und dass er uns auch zeigt, wer wir sind im Verhältnis zu ihm. Und wir können uns mit unserem eigenen Verstand ja eine ganze Menge Vorstellungen über Gott machen. Und wir können manches aus der Welt ablesen, aus der Schöpfung. Wir können sehen, dass er der Schöpfer ist, dass er ewig ist, dass er mächtig ist. Das sind alles Dinge, ja, da sind auch schon Philosophen drauf gekommen. Aber wirklich Gottes Wesen zu erkennen, dass er ein Gott ist, der Liebe ist und der sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit wir in einer Beziehung zu ihm leben können, das erkennen wir nicht, indem wir einfach mal gründlich nachdenken. Dafür brauchen wir wirklich, dass Gott sich uns zeigt, dass er sich uns sein Wesen, seinen Charakter zeigt. Und das tut er in der Bibel. Und was in der Bibel steht, ist von Gottes Geist selbst eingegeben. Er hat dazu Menschen gebraucht über einen langen Zeitraum hinweg und hat diese Menschen auch mit ihrer ganz unterschiedlichen Persönlichkeit gebraucht, mit ihren eigenen Worten, aber trotzdem ist er der eigentliche Urheber von allem, was wir in der Bibel lesen können. Und Gott selbst spricht zu uns in der Bibel und zeigt uns, wer er ist. Und die klarste und die deutlichste Offenbarung davon, wer Gott ist, die haben wir natürlich in Jesus. Er ist selber Mensch geworden und im Kolosserbrief steht, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und auch dafür brauchen wir die Bibel, dass wir erkennen können, wer ist Jesus, wie hat er gelebt, was hat er uns zu sagen über den Vater, über sich selbst, über ein Leben mit ihm. Und durch das, was er in der Bibel offenbart hat, zeigt uns Gott, dass er unser Schöpfer ist, dass er uns für eine Beziehung mit ihm geschaffen hat. Er zeigt uns auch, warum diese Beziehung nicht stimmt, dass da eben die Sünde ist, die uns von ihm trennt. Aber er zeigt uns auch, wie er alles getan hat durch Jesus, damit wir seine Kinder sein können. Und das bedeutet es also, wenn Paulus hier sagt, alles, was zu unserer Rettung nötig ist, das sehen wir in den Heiligen Schriften. Und das Zweite, was er sagt, ist so ähnlich, aber noch ein bisschen allgemeiner. Die Bibel unterrichtet uns in der Wahrheit. Wahrheit ist manchmal schwer zu finden in unserer Welt. Es fängt bei den großen Dingen an. Es gibt dieses Zitat, das Mark Twain zugeschrieben wird. Wenn Sie nicht die Zeitung lesen, sind Sie nicht informiert. Wenn Sie die Zeitung lesen, sind Sie fehlinformiert. Und ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, der immer vor der Heimtücke der bösen Medien warnt oder so, aber natürlich stimmt es, dass unsere Informationen nur gefiltert bei uns ankommen. Gefiltert durch die allgemeine öffentliche Meinung, gefiltert dadurch, was als berichtenswert gilt und natürlich auch dadurch, ja, was der einzelne Journalist, der einzelne Medienmacher für eine Meinung hat und was für einen persönlichen Standpunkt er hat. Und es ist auch nicht schlecht, sich das ab und zu mal bewusst zu machen und dafür sensibel zu sein und auch da zu hören oder zu gucken, was ist denn die Wahrheit, die ich von Gott weiß und was ist das, was ich hier erzählt bekomme. Aber das Wahrheit schwer zu finden ist, das hört ja dabei nicht auf, sondern es geht in unserem ganz persönlichen Leben weiter. Und ihr kennt vielleicht diesen Grundsatz aus der kognitiven Seelsorge, wo man sagt, das, was ich im tiefsten Innern glaube, also meine Grundüberzeugungen, das bestimmt meine Gefühle und damit auch mein Verhalten. Und wir sind von so vielen unterschiedlichen Einflüssen geprägt und ja, von unserer Kultur, von unserer Familie, von unserem sozialen Umfeld, von unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Vorstellungen. Und diese Prägungen, die stimmen nicht immer alle mit der Wahrheit überein, die Gott zu uns zu sagen hat. Und ja, die können eben auch zu solchen falschen Überzeugungen führen. Und ein ganz klassisches Beispiel ist die Überzeugung, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen. Und weil wir eben nicht perfekt sind, führt das zu Enttäuschung, ist ja ganz klar. Oder wenn wir doch versuchen, perfekt zu sein, dann führt es zur Erschöpfung. Und Gottes Wahrheit dagegen ist, stimmt, du bist nicht perfekt, aber weil Jesus für dich gestorben ist, stehst du rein und fehlerlos vor Gott. Und er hat dir seinen Heiligen Geist geschenkt, der in dir lebt und der dich verändert und dich immer mehr umwandelt in das Bild von Jesus. Und er ist der Einzige, der wirklich vollkommen ist. Ja, und durch Gottes Wahrheit in der Bibel werden eben falsche Überzeugungen hinterfragt, auch da, wo wir uns selber was einreden, wo wir uns was vormachen. Und da steht im Hebräerbrief zum Beispiel auch dieser bekannte Vers, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Gott kennt uns durch und durch und wir können ihm nichts vormachen. Es kann erschreckend sein, es kann aber auch sehr befreiend sein. Denn da, wo Gott uns so überführt, da will er uns auch immer verändern und will uns einen neuen Weg zeigen, damit wir immer mehr in dieses Leben reinkommen, das er für uns hat. Und dazu gehört es auch, dass Gott uns durch sein Wort zeigt, wo wir tatsächlich Schuld in unserem Leben haben. Das sagt Paulus ja auch hier, die Schrift deckt Schuld auf. Nehmen wir zum Beispiel mal den Neid. Neid ist eine Sünde, die kann man sich auch sehr schön reden. Und ich glaube, das können wir mit vielen Sünden machen, wenn wir kreativ genug sind. Und leider sind wir als Menschen in dem Bereich ziemlich kreativ. Und ich kann es zum Beispiel leicht so hindrehen, dass nicht mein Neid das Problem ist, sondern dass einfach das Leben so schrecklich ungerecht ist. Und ich armes Würmchen, ich kann ja auch nichts dafür, dass es allen anderen immer besser geht als mir. Und ja, ist ja klar, dass ich dann auch anderen nicht das gönnen kann, was ich mir selber wünsche, aber was ich nicht habe. Und ja, wenn ich mich da ändern soll, dann muss ich eben meine Situation ändern. Und natürlich denkt das kaum jemand so ausformuliert und so überspitzt, aber ich glaube, dem einen oder anderen kommen die Gedanken vielleicht doch bekannt vor. Und dann sagt Gott zum Beispiel im 1. Petrusbrief, ihr habt doch ein neues Leben von Gott bekommen. Ihr könnt einander jetzt aufrichtig lieben, ihr könnt alle Heuchelei ablegen, alle Bosheit und auch allen Neid. Und dann muss ich erkennen, ja, kann sein, dass es vielleicht in mancher Hinsicht anderen besser geht als mir, wenn auch sicher nicht allen anderen immer und überall. Aber ich bin von Gott erlöst worden. Ich muss nicht mehr in diesem Neid gefangen sein, der mir selber schadet, der anderen schadet und der Gott keine Ehre macht. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns Gottes Wort aussetzen, wenn wir erleben, dass er Schuld in unserem Leben aufdeckt. Er deckt nicht nur Schuld auf, er zeigt uns auch, wie wir anders leben können. Paulus sagt ja auch hier, die Schrift bringt uns auf den richtigen Weg. Und manchmal haben Leute, die dem Glauben skeptisch gegenüberstehen, aber auch nicht nur die, haben manchmal so diese Vorstellung, dass es in erster Linie darum geht, was man als Christ alles nicht darf. Dass die Bibel ein Buch mit lauter Verboten ist. Wenn man mit dieser Einstellung dann hört, die Bibel deckt Schuld auf, dann denkt man sich gleich, ha, habe ich es doch gewusst, schon wieder was ich nicht machen darf. Und ich habe jetzt keine Studien angestellt und gezählt, wie das sprachlich ist in der Bibel, ob es da mehr Gebote gibt, die positiv formuliert sind und mehr Gebote, die als Verbote formuliert sind. Aber inhaltlich ist es auf jeden Fall klar, dass Gottes Anweisungen an uns eine ganz positive Ausrichtung haben, die uns zum Leben führen soll. Und wenn man mal ein ziemlich offensichtliches Beispiel nimmt, bei dem Gebot, wie du sollst dich nicht töten, da wird werden die meisten Leute nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, Gott ist immer so negativ und verbietet alles. Gott ist ein Gott, der Leben will und der Leben schützt. Und natürlich gibt es ethische Grenzsituationen, wo man gucken kann, wie kann ich dem Gebot in der Situation gehorsam sein. Aber grundsätzlich gilt, Gottes Gebote sind positiv und ja, sie führen uns zum Leben. Nicht dadurch, dass wir Gesetze einhalten, sondern dadurch, dass Jesus uns verändert und dass wir immer mehr Gottes Willen entsprechend leben können. Und er gibt uns dazu alles, was wir brauchen. Paulus sagt, die Schrift erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen und wir sind durch sie allen Anforderungen gewachsen und ausgerüstet, um alles zu tun, was gut und richtig ist. Allen Anforderungen gewachsen ist. Klingt doch gut, oder? Heißt das, wir werden nie wieder in der Situation nicht wissen, was wir zu tun haben. Wir werden immer, ja, es wird nichts mehr geben, was uns umhaut, wenn wir nur schön regelmäßig unsere stille Zeit machen. Vielleicht heißt es das nicht ganz. Aber es heißt doch, dass wir in Weisheit wachsen, dass wir unser Urteilsvermögen schärfen, dass unser Denken und unser Fühlen verändert wird und vor allem, dass wir Gott immer besser kennenlernen und ihn mehr lieben, ihm mehr vertrauen können, je mehr wir uns seinem Wort aussetzen und ja, lernen so zu denken, wie er denkt oder wie er will, dass wir denken. Ein Zitat dazu aus einem Artikel, den ich letzte Woche gelesen habe, von einem Mann namens John Bloom. Wenn wir uns immer wieder über Jahre hinaus gründlich von der Bibel durchdringen lassen, wächst unsere Kenntnis der Bibel. Und das ist wie ein Brennstoff, der unsere Anbetung Gottes immer wieder neu befeuert. Und es führt dazu, dass wir immer besser wissen, wie wir Gottes Weisheit in unserem Leben anwenden können. Wir können Gott besser kennenlernen, wir können ihn mehr lieben und wir wissen besser, wie wir seine Weisheit in unserem Leben anwenden können. Wir finden nicht auf jede Frage in unserem Leben eine detaillierte Antwort in der Bibel, aber wir sehen, wie Gott ist und welchen Charakter er in uns auch formen will. Und wenn ich zum Beispiel einen Konflikt habe, dann weiß ich aus Gottes Wort erstmal ganz deutlich, er will, dass ich die andere Person liebe. Er sagt mir auch, wie Liebe nach seinem Plan aussieht. Sie ist freundlich, sie ist geduldig, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, als aus 1. Korinther 13. Er sagt mir, dass ich den anderen höher achten soll als mich selbst, ihn so behandeln soll, wie ich selber gerne behandelt werden würde. Und es geht in dem Moment vielleicht alles gegen meine natürlichen Neigungen, eben nur meine Seite der Situation zu sehen, mich zu ärgern, an meinem Ärger festzuhalten. Und er sagt, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, geh zu ihm hin und klär es. Und es geht gegen die Versuchung, mich erstmal bei 100 anderen Leuten auszuheulen, bevor ich vielleicht zu der Person gehe, mit der ich den Konflikt habe. Und das sind ja schon mal ziemlich detaillierte Anweisungen. Und wie wir das dann in der Situation im Einzelnen umsetzen und ob es eben dran ist, die Sache zu klären oder loszulassen, wie wir das eben in dem Eindruck gehört haben, weil der andere vielleicht nicht bereit ist, die Sache zu klären. Dafür brauchen wir immer noch die Leitung durch den Heiligen Geist und vielleicht auch guten Rat von anderen Christen. Aber ja, Gott gibt uns wirklich eine ziemlich umfangreiche Ausrüstung in der Bibel. Und die können wir immer besser anwenden, je mehr wir sein Wort kennen und je mehr wir es auch verstehen. Ich möchte noch eine andere Sache nennen, die Gott uns durch die Bibel schenkt. Das steht in unserem Predigttext ganz am Anfang. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Und in der Gemeinde von Ephesus, die Timotheus damals geleitet hat, gab es also dieses Problem der Irrlehrer, die ihre eigenen Ideen verbreitet haben, die mit dem Evangelium nichts mehr zu tun hatten und die Christen in der Gemeinde auch verwirrt haben. Und Paulus sagt also zu Timotheus, du weißt, dass die Lehre, in der du unterwiesen worden bist, dass die glaubwürdig ist. Du kennst die Leute, die dich unterrichtet haben. Und du kennst auch die Heiligen Schriften. In denen findest du alles, was du zu deiner Rettung brauchst und alles, was du für dein Leben und für deinen Dienst brauchst. Und dazu gehört eben auch die Heiligen Schriften, die Bibel. Das ist der Maßstab, um alle anderen Lehren, an denen alle anderen Lehren sich messen lassen müssen. Sie sind der Maßstab, weil eben nicht nur die Ideen von Menschen drinstehen, sondern weil sie von Gottes Geist eingegeben wurden. Und deshalb ist eben auch für uns die Bibel der Maßstab, an dem wir alles andere prüfen können. Uns selbst, unser Leben, aber auch das, was wir von anderen hören. Und wir haben heute ja die Möglichkeit, uns so viele gute Inspirationen zu holen von verschiedenen Seiten, aus christlichen Büchern, vom Internet. Ich bin jetzt auch immer viel lange Strecken im Auto unterwegs, weil ich jetzt wieder bei meinen Eltern wohne, übergangsweise. Und das heißt leider auch, dass alle meine Freunde so 40, 50 Kilometer von mir weg wohnen und die Gemeinde und der Hauskreis eben auch ein bisschen entfernt sind. Und da nutze ich die Zeit oft, um mir irgendwelche MP3-Predigten anzuhören oder so. Und ich profitiere auch viel davon. Aber nur davon, dass was in einem christlichen Verlag veröffentlicht wird oder dass eine Predigt im Internet zu haben ist, ist sie noch lange nicht immer gut. Und auch ein Autor oder ein Prediger, der bekannt und erfolgreich ist, das ist auch noch nicht unbedingt die Garantie, dass alles stimmt und alles mit der Bibel übereinstimmt, was er sagt. Und ich meine damit nicht nur Leute, die ganz klare Irrlehren vertreten, das ist eigentlich klar, sollte jedem klar sein, aber wir sind alle fehlerhafte Menschen und wir haben alle unsere blinden Flecken und deswegen muss ich auch alles, was ich von anderen höre, an der Bibel messen. Und prüfen heißt auf der anderen Seite aber auch nicht verurteilen. Also wir haben, je nachdem wie stark wir in eine bestimmte Richtung geprägt sind, haben wir manchmal mit so einer Art Wachhundkomplex zu tun, dass wir ja vielleicht dann überkritisch sind, ein bisschen misstrauisch und wenn dann jemand was ein bisschen anderes formuliert, als wir das so kennen oder vielleicht mein persönliches Lieblingsthema nicht ausreichend berücksichtigt, dann kann das ja nicht stimmen. Oder wenn er zu viel Erfolg hat, dann kann es auch nicht stimmen. Und das ist halt die andere Seite der Medaille. Erfolg ist keine Garantie, dass es stimmt, es ist aber auch keine Garantie, dass es nicht stimmt, sondern unser Maßstab ist eben die Bibel. Und Paulus sagt ja im ersten Thessalonicher Brief einen Satz über Prophetie, der auch in anderen Zusammenhängen eben angewendet werden kann. Prüft alles und was gut ist, das nehmt an. Es muss alles geprüft werden und um es prüfen zu können, müssen wir die Bibel kennen und verstehen und uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Was machen wir jetzt mit dem, was wir in dem Text gehört haben? Ich glaube, für die meisten von euch war das nichts Neues. Ich glaube, die meisten werden jetzt nicht hier sitzen und denken, stimmt, die Bibel ist irgendwie wichtig, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Wenn es jemandem so geht, freue ich mich, wenn ich so einen Denkprozess angestoßen habe. Aber ich glaube, die meisten von uns sind da, denen ist das theoretisch schon klar. Aber mir geht es drum, oder für uns alle ist es wichtig, dass wir nicht in so einer theoretischen Wertschätzung der Bibel stecken bleiben. Dass wir so auch praktisch wieder neu entdecken und neu motiviert sind, uns Gottes Wort auszusetzen, sein Reden zu erleben und uns von ihm prägen zu lassen und verändern zu lassen. Und in der Praxis sieht es ja oft so aus, dass viele Leute so ihre Probleme mit dem Bibellesen haben. Vielleicht findet jemand nicht so die Zeit dafür oder jemand anders weiß nicht so genau, wo er anfangen soll, welchen Text er als nächstes lesen soll oder jemand kann sich allein nicht so richtig aufraffen. Und auch in unterschiedlichen Lebenssituationen kann es verschieden aussehen. Ich habe zum Beispiel als Theologiestudentin, da war mein Bibelleseleben anders aus und unregelmäßiger aus als in der Zeit vorher, weil ich es schwierig fand, mich den ganzen Tag mit Theologie zu beschäftigen, mit der Bibel zu beschäftigen und mich dann zu Hause privat auch wieder der Bibel ganz auszusetzen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann nicht jeden Tag in der Bibel gelesen habe, obwohl ich würde schon sagen, es ist der Idealzustand, dass man als Christ jeden Tag in der Bibel liest. Nicht, weil es eine Tradition ist, die man eben so macht, sondern weil wir so auf Gottes Wort angewiesen sind. Und dieser Text beschreibt das ja alles sehr nüchtern, was uns Gott in der Bibel schenkt. Aber es gibt auch viele andere Verse, wo zum Beispiel das Wort Gottes damit verglichen wird, dass es wie unsere Nahrung ist, die wir unbedingt brauchen. Vielleicht ist es ein Bild, das manche andere vielleicht mehr anspricht, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Bild dafür, wie wichtig es ist, dass wir uns eben mit der Bibel beschäftigen. Und während des Studiums habe ich dann aber erlebt, okay, ich lese vielleicht nicht jeden Tag in der Bibel, aber dafür nehme ich mir ab und zu mal ein Buch der Bibel vor und lese es auf einmal durch. Und dann gab es vielleicht nicht so oft kleinere Portionen, aber dafür ab und zu eine größere Portion, die mir gut getan hat und wo ich gemerkt habe, Gott redet zu mir. Oder sonst sind auch die Lebenssituationen unterschiedlich. Wenn jemand Kinder hat, kleine Kinder, dann braucht er vielleicht einen anderen Rhythmus und andere Formen als jemand, der sich seine Zeit frei einteilen kann. Es liegt aber auch nicht nur an der Zeit. Also ich bin im Moment in so einer Phase, wo ich von zu Hause aus arbeite und außer auf meinen eigenen Zeitplan auch nicht auf viel Rücksicht nehmen muss. Und ich merke trotzdem, davon lese ich nicht automatisch mehr in der Bibel, auch wenn ich flexibel bin in meiner Zeitplanung. Sondern, ja, man muss sich die Zeit eben nehmen, egal wie die Lebenssituation aussieht. Es kann unterschiedlich aussehen, wie viel Zeit man sich nehmen kann, wann man sie sich nehmen kann, aber dass man sie sich nehmen muss, das ist schon relativ allgemeingültig, würde ich mal sagen. Wir sind manchmal in unseren Kreisen so ein bisschen vorsichtig, damit an Disziplin zu appellieren, weil es uns so wichtig ist, dass wir unseren Glauben aus Gottes Kraft leben und nicht aus unserer eigenen Kraft, dass wir nicht in eine Gesetzlichkeit reinkommen. Und es ist auch alles gut und richtig so. Aber eine gesunde Disziplin ist nichts Ungeistliches und gute Gewohnheiten sind auch nichts Ungeistliches. Es ist gut, das einzuüben und ja, sich eben in solchen Gewohnheiten einzuüben. Und auch Disziplin ist ja nichts, was wir aus eigener Kraft irgendwie in uns produzieren müssen, sondern es ist auch was, ja, wo Gott uns Hilfe geben will, wo wir uns von ihm verändern lassen können. Und ja, wir sind genauso von Gottes Kraft abhängig in dem Bereich wie in jedem anderen Bereich in unserem Leben. Aber es hilft, wenn wir uns überlegen, wie kann ich im Moment in meiner Lebenssituation Raum dafür schaffen, dass Gott zu mir redet, dass ich mich seinem Wort aussetze, dass ich von ihm höre und ihm auch darauf antworten kann. Und für manche ist es gut, wenn sie eine feste Zeit haben jeden Tag, wenn es in einem positiven Sinn so eine Art Ritual wird. Und andere können damit gar nicht umgehen, sie brauchen ihre Freiheit, müssen das spontaner planen. Ja, dann gibt es Leute, die gerne allein in der Bibel lesen. Es gibt Leute, denen es hilft, sich mit anderen auszutauschen oder zu verabreden, schon allein damit sie wissen, okay, dann mache ich es auch wirklich. Und manchen hilft ein Bibelleseplan, der für jeden Tag einen Abschnitt vorsieht und eben auch eine kleine Auslegung gibt. Und andere Leute stresst das, wenn sie das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt für jeden Tag so ein Pensum, was ich abhaken muss. Und das ist eben ganz unterschiedlich, je nach Typ. Und ja, da muss man einfach ausprobieren, was am besten passt. Und inzwischen gibt es ja die Bibel auch zum Beispiel als Hörbuch in verschiedenen Fassungen. Das ist auch eine Möglichkeit, den Text nochmal auf sich wirken zu lassen. Und ja, vielleicht gibt es für den einen oder anderen Bibeltexte oder Bücher in der Bibel, die ihm noch nicht so bekannt sind oder die er schon lange nicht mehr gelesen hat. Und dann wäre es vielleicht eine gute Idee zu fragen, ja, diese Texte zu erkunden, zu gucken, ja, was könnte ich in nächster Zeit mal lesen in der Bibel? Was habe ich vielleicht noch nie gelesen? Was kenne ich noch gar nicht so gut? Oder habe es so lange nicht mehr gelesen, dass es mal wieder dran wäre? Weil es ist ja die ganze Bibel Gottes Wort und er hat uns durch die ganze Bibel was zu sagen. Manches, gerade im Neuen Testament, gehört wirklich zu den Basics, zu dem, was wir wissen müssen für unser Leben als Christ. Und von daher kann man schon vielleicht sagen, es ist wichtiger, dass man die Evangelien gelesen hat, als zum Beispiel Esra und Nehemia. Aber das ganze Neue Testament baut auf dem Alten Testament auf. Und wir verstehen das Neue Testament viel besser, wenn wir es durch diese Brille des Alten Testaments auch lesen können. Und umgekehrt, also wir verstehen auch vieles im Alten Testament besser durch das Wissen, das wir durch Jesus haben, durch im Neuen Testament. Und wenn wir zum Beispiel wissen, wie wichtig Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit sind, wenn wir das ja im Alten Testament lesen, dann verstehen wir viel mehr, was es bedeutet, dass wir jetzt Gott nahe kommen können, so wie wir sind, dass Jesus diesen Weg frei gemacht hat. Oder wenn wir bei den Propheten lesen, mit was für einer Leidenschaft Gott um sein Volk wirbt, dann verstehen wir auch mehr davon, wie sehr er uns liebt und sich nach einer Beziehung mit uns sehnt. Und vielleicht stolpert ihr dabei über Stellen, die ihr schwierig findet oder die ihr nicht versteht. Das kommt immer mal wieder vor. Und ich bin vor kurzem wieder durchs Buch Richter gekommen in meiner Bibellese und da gibt es immer wieder Stellen, wo ich sagen würde, die verwundern mich so ein bisschen. Und erstens ist es so, dass Gott uns auch Verständnis schenkt, wenn wir ihn darum bitten und uns danach ausstrecken. Und zweitens gibt es auch so eine Grundregel, die ich für mich sehr hilfreich finde. Das ist nämlich die wichtigste Frage, die wir uns beim Bibellesen stellen, ist, was lerne ich über Gott, was lerne ich über sein Wesen? Wir sind manchmal sehr darauf trainiert zu gucken, was sind meine Glaubensvorbilder in der Bibel, wie benehmen die sich und wie kann ich davon lernen und das ist auch gut. Aber das ist erst die zweite Frage. Die erste Frage ist, was lerne ich über Gott, was hat er mir über sein Wesen zu sagen? Und die Vorbilder, die wir in der Bibel haben, die sind nämlich nicht immer so gute Vorbilder. Gerade wenn wir zum Beispiel das Buch Richter nehmen, das erzählt zwar von Leitern im Volk Israel, aber man sollte es nicht unbedingt als Leiterschaftshandbuch lesen. Ich glaube, damit würde man ein bisschen auf die Nase fallen. Selbst jemand wie Gideon, der eigentlich in vieler Hinsicht schon ein Glaubensvorbild ist, den Gott auch gebraucht hat, der macht manchmal wirklich schräge Sachen. Er sagt in einem Moment, nein, ich will nicht, dass ihr mich zu eurem König macht, nachdem er über die Midianiter gesiegt hat, Gott soll euer König sein. Und man denkt so, ja, der hat's kapiert, das ist eine gute Einstellung. Direkt danach sagt er, aber ihr könnt mir all euer Gold geben, da mache ich ein Götterbild draus. Und man liest das und denkt so, wie jetzt, hä? Und ist einfach ein bisschen verwirrt. Und dann kommt eben Simson, der vor seiner Geburt von Gott erwählt wurde und der sich aber in allem eigentlich ganz anders verhält, als es seiner Berufung entsprechen würde. Und wenn wir nur nach menschlichen Vorbildern suchen, dann kann das manchmal ein bisschen deprimierend sein. Dann kann man so einen Text lesen und sich fragen, ja, und was sagt der mir jetzt ganz persönlich? Und wenn wir aber fragen, ja, was lerne ich über Gott? Dann sehen wir eben einen Gott, der treu ist, der zu seinem Volk steht, der sein Volk erzieht, der es aber nie im Stich lässt. Und der trotz allem menschlichen Versagen, trotz aller menschlichen Fehler immer noch die Fäden in der Hand hält. Und das ist wieder was uns auch wirklich persönlich ermutigen kann, egal in welcher Situation wir gerade sind. Und es hilft uns auch beim Verstehen, wenn wir die großen Linien kennen, wenn wir Bücher im Zusammenhang lesen. Und da kann auch sicher die Kompass-Bibelschule eine Hilfe sein mit Modulen wie Bibel, Hermeneutik, Bibelauslegung oder Altes und Neues Testament. Und ich glaube, das ist eine große Hilfe. Ich will aber auch nicht, dass jemand denkt, ich sage, Bibelschule ist eine Grundvoraussetzung, um die Bibel verstehen zu können. Das meine ich auch nicht. Aber es ist vielleicht eine gute Hilfe oder manche Bücher können eine gute Hilfe sein. Aber ja, wenn eben heute jemand hier sitzt, der denkt, ja stimmt, mit meinem Bibellesen könnte es wirklich besser sein oder ich wünsche mir, dass da ein bisschen mehr Leben reinkommt, dann würde ich dich auch gerne herausfordern, dann fang heute damit an. Fang heute an zu überlegen, was könnte sich ändern, fang an Gott zu fragen, was ist dran als nächstes, wie kann ein guter Weg aussehen, mich mit deinem Wort zu beschäftigen. Und es geht dabei eher um nichts Totes oder Technisches. Und wenn man den Predigtext so hört, dann könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, ach ja, steht viel von Anweisungen, vielleicht ist die Bibel ja so eine Art Gebrauchsanweisung für mein Leben. Und es ist in mancher Hinsicht ein ganz hilfreiches Bild, glaube ich, aber es greift viel zu kurz. Weil es eben nicht um eine tote Gebrauchsanweisung geht, die man befolgt und dann läuft schon alles, sondern es geht um eine lebendige Beziehung mit Gott und darum eben in dieser Beziehung zu wachsen, auf seinen Reden zu hören, auf seinen Reden auch zu antworten. Es geht darum, ihn immer mehr kennenzulernen. Das heißt eben auch, uns immer mehr an ihm zu freuen und von ihm beschenkt zu werden. Es geht also um keine tote Pflicht, es geht um eine Beziehung, in die es sich lohnt zu investieren.